Ja, Katja hat ja in ihrer Einleitung schon das Thema vorgegeben. Deshalb vielen Dank, Katja, für die Einleitung. Und du hast es ja auch betont, beten in Vollmacht, beten in Autorität. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, den Jesus seinen Jüngern angeboten hat. Das eine ist zu wissen, dass es diesen Schlüssel gibt, und das andere ist, ihn auch wirklich zu haben, zu besitzen, anwenden zu können. Und darum geht es. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass jetzt am Freitag und am Samstag in München die Münchner Sicherheitskonferenz stattgefunden ist. Politiker aus der ganzen Welt haben sich getroffen. Jedes Jahr findet das dort statt in München. Und worum geht es? Es geht um die Sicherheit unserer Erde. Es geht um die Sicherheit des ganzen Systems. Und wenn man diese Interviews aufmerksam gehört hat, dann spürte man die Spannung. Das Alte ist kaputt gegangen. Wir haben keine Sicherheit mehr. Wir haben keine Sicherheit in Europa mehr. Ich brauche das jetzt also nicht weiter auszuführen mit Krieg, mit all dem, was dort läuft. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Es gibt kein Konzept. Jeder denkt nur, er hätte ein Konzept und bietet seinen Schlüssel an. Aber es sind nur die eigenen Konzepte für den eigenen Vorteil. Wisst ihr, und das ist das Wunderbare. Und was bietet uns Jesus an? Er bietet den Schlüssel an, in dem aufgeschlossen wird und der Segen herabströmen soll auf uns. Und was machen wir mit dem Segen? Was sollen wir mit diesem Segen machen? Natürlich, wie es in der Bibel steht, verbuddeln, nicht? Wie der eine, der sein Pfund verbuddelt hat. Nein, weitergeben. Weitergeben. Freunde, Gebet. Deshalb ist dieses Gebet so wichtig. Und Martin Luther hat gesagt, ein Mensch ist nur so weit Christ, wie er betet. Martin Luther hat das gesagt. Und wir wissen von ihm, der sagte, je mehr ich zu tun habe am Tag, umso mehr muss ich. Amen. Wunderbar. Ja, genau, beten. So, und deshalb sind wir hier. Ich möchte noch ganz kurz auf meine letzte Predigt eingehen. Weil heute kommt nämlich die Fortsetzung. Ich werde auch, das letzte Predigt war Lukas Kapitel 11 über das Gebet. Heute geht es um 2. Mose Kapitel 17. Und deshalb möchte ich jetzt die Brücke bauen. Im Lukas Kapitel 11 betet Jesus und dann kommt einer der Jünger zu ihm und sagt, Herr, lehre uns beten. Diese Jünger hatten erkannt, wo die Kraft und die Vollmacht, in der Jesus wirkte, herkam. Sie kam vom Himmel direkt und der Herr hat sie sich im Gebet von seinem himmlischen Vater abgeholt. Er hat sie sich abgeholt und deshalb sagten sie, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Und dann kommen diese berühmten Worte. Er sagte, wenn ihr betet, das Vater unser. Im Lukas-Evangelium ist es nur die Kurzform. Warum diese Kurzform? Nun, es hat diesen Grund. Jesus wollte den Jüngern beibringen und sagen, der Vater, zu dem ich bete, der meine Gebete erhört, von dem diese Kraftströme kommen, das ist auch euer Vater. Das ist auch euer Vater. Können wir dazu nicht ein Halleluja und Danke sagen? Ja. Das ist unser Vater nach 2000 Jahren. So, das war also das Erste. Dann kommt dieses berühmte Gleichnis mit dem bittenden Freund. Das ist also ein Mann, der nachts also dann Besuch bekam von einem Verwandten. Das war so in Israel. Wenn man unterwegs war, Hotels gab es nicht, also kehrte man bei einem Verwandten ein und es kann da schon mal mitten in der Nacht gewesen sein. Es gehörte dazu zur Bewirtung, dass man ihm ein Abendessen vorsetzte. Freunde, und dieser Mann in dem Gleichnis, wisst ihr, was das war? Das war ein armer Schlucker. Das steht, er hatte nichts. Er hatte nichts, aber er hatte Nachbarn, der reich war. Und da ging er zu diesem Nachbarn, klopfte an die Tür und sagte, leihe mir drei Brote. Leihe mir drei Brote. Wisst ihr, der hat nicht nach guter deutscher Art so mal eben angeklopft und sagt, ach Entschuldigung, es ist Mitternacht, ne? Ich möchte dich ja nicht stören. Das war ein Jude. Ich war 1976 mit einer Jugendgruppe in Israel und da im Kibbutz haben wir gewohnt und gearbeitet. Und da haben wir so diese Mentalität erlebt. Also das war schon interessant. Da ist Power dahinter, wenn die also mal miteinander was verhandeln oder so. Ne? Freunde, der hat an die Tür gebollert. Der hat gesagt, und wenn du nicht aufmachst, dann trete ich die Tür ein. Und das haben die schon ja verstanden. Denn es ist schön, er hat um der Unverschämtheit willen aufgemacht. Und dann hat er nicht nur drei Brote bekommen, das steht nämlich drin, er hat alles bekommen, was er brauchte. Was wollte Jesus damit aussagen? Freunde, wir kommen mit leeren Händen zu unserem Vater im Himmel. Wir kommen mit leeren Händen wie die bittende Witwe. Und was will er? Unsere Hände füllen. Und dann, die letzten Verse sind dann diese berühmten Verse, bittet und das wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, es wird euch aufgetan werden. Und dann die Worte, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Ja, da schließt sich der Kreis. Gott hat Pläne. Gott hat Pläne. Und Jesus wollte damit seine Jünger in ein Trainingsprogramm hineinführen. In ein Trainingsprogramm, wo er sagte, das, was ich von meinem Vater bekomme, das ist auch für euch da. Zurzeit läuft ja die Olympiade, vielleicht mehr oder weniger guckt ihr euch das an, diese Leistungen, diese Höchstleistungen, aber ich glaube, man braucht kein Sportler zu sein, um zu wissen, wie kommen diese Sportler zu diesen Höchstleistungen? Training, ja, Jacko, ne? Deshalb trainieren wir ja so viel. Training, Tag für Tag, um nur eine vergängliche Medaille zu bekommen, um nur dabei zu sein, dabei sein ist alles, Freunde. Und wir, ne, wie wir es gehört haben, die Himmel sind offen. Der Heilige Geist ist da. So, jetzt möchte ich also mit euch ins Alte Testament gehen. Also immer noch im Hinterkopf das Trainingsprogramm, das Jesus für seine Jünger hat. Und jetzt wollen wir uns den Text anschauen aus 2. Mose Kapitel 17, diese Verse 8 bis 13. Als die Israeliten bei Raphidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Mose befahl Josua, wähle kampferprobte Männer aus und ziehe mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf dem Hügel stellen, den Stab Gottes in meiner Hand. Josua gehorchte, zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf dem er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter in der Schlacht besiegen. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du nun dieses Wort lebendig machst in unseren Herzen, dass es Frucht trägt und deinen Namen verherrlicht. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist etwas Einzigartiges in der Geschichte, dass Gott sich ein Volk erwählt hat. Es ist das Volk Israel. Dass Gott diesem Volk die Treue hält, weil er ein treuer, barmherziger und ein gnädiger Gott ist. Er hält bis heute die Treue. Wir als die Heiden sind mit in diesen wunderbaren und kostbaren Ölbaum eingepflanzt, so wie es im Römer steht. So, und auch Gott hat mit seinem Volk Pläne. Und auch Gott hat sein Volk erwählt. Es war nicht von vornherein das wunderbare, heilige Gottesvolk gewesen, sondern er hat es mitgenommen. Er hat es mitgenommen auch in ein Trainingsprogramm. In ein Trainingsprogramm. Und das entfaltet sich im Alten Testament. Das Volk war in Ägypten. Zunächst einmal waren sie 70 Leute und haben sich dann immer mehr und immer mehr sind gewachsen, bis die Ägypter Angst kriegten, weil sie so viel waren. Der Pharao hatte dann eine tolle Idee. Er hat gesagt, wir unterdrücken sie. Billige Arbeitskräfte, die müssen wir gebrauchen. Diese Ressource muss gehoben werden. Aber je mehr sie unterdrückt wurden, je mehr vermehrten sie sich. Zuerst ging es ihnen in Ägypten gut. Sie wohnten nämlich in Gosen, das war im Nil-Delta, das war das Paradies auf Erden. Sie ließen es sich gut gehen. Und ich glaube nicht, dass sie dort nach den Plänen Gottes fragten und sagten, naja, normalerweise gehören wir nach Israel, nach Kanaan. Hier ist es gut. Erst als die Unterdrückung anfing, lesen wir in 2. Mose Kapitel 2, und es geschah nach vielen Jahren, da starb der König von Ägypten und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer schweren Arbeit und schrien um Hilfe zu Gott. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israels und kümmerte sich um sie. Hand aufs Herz. Wenn's uns gut geht. Wenn's uns gut geht, dann sind wir doch Gott so dankbar für all das Gute, das er uns im Leben getan hat. Sind nur am Loben, Danken und Preisen. Ich hatte ja vorhin schon erklärt unseren Besuchern, dass wir aus einem Hauskreis der Ansgarkirche entstanden sind, von Wolfram Kopfermann, der die Ansgarkirche ja gegründet hat. Und Wolfram sagte einmal in einer Predigt, und das war sehr interessant, er war der, der ja hunderte von Seelsorgegesprächen geführt hat, zu dem Menschen mit ihren Sorgen, Nöten und Problemen kamen. Und er sagte, war es eine Predigt oder ein Treffen, ich weiß es nicht mehr, er hat noch nie einen Menschen erlebt, der kam und sagte, Herr Kopfermann, es geht mir so gut, es geht mir so gut. Wissen Sie was? Das kann nur von Gott sein. Ich muss mich bekehren. Ich muss Gott mein Leben übergeben. Hat gesagt, das hat er nie erlebt. Aber er hat gesagt, die Menschen kamen und haben ihr Leid, ihr Elend, ihre Not geklagt. Und sagten, Herr Kopfermann, das kann doch noch nicht alles sein. Und dann konnte er ihnen jetzt das Evangelium aufschließen. Dann konnte er ihnen das sagen. Freunde, manchmal lässt Gott es in unserem Leben zu, dass uns die Sicherheit geraubt wird und wir anfangen zu fragen. Und gut, wenn wir dann Gott nach Gott fragen. Gott erinnerte sich an seinen Bund, den er geschlossen hat. Und Gott kümmerte sich um sein Volk. Er sandte Mose. Wir lesen es dort im 2. Buch. Und unter Gerichten, die Gott über Ägypten geschehen ließ, wanderten sie aus. Der Pharao dachte, er wäre Gott. Und da kommt einer so dahergesagt und sagt, mein Gott, Mose, ist der wirkliche Gott. Ein Gott, der sich um die Entrechteten die Sklaven kümmert. Das hatte der Pharao noch nie gehört. Das sprengte sein völliges Denken. Was will ich damit ausdrücken? Freunde, im Alten Testament war Gott schon der Vater für das Volk Israel. Und Jesus hat diesen Gott dem Volk Israel neu gebracht und den Heiden vorgestellt. Also, hier diese wunderbare erste Parallele. So, wir wissen, Mose führte das Volk heraus, er führte es in die Wüste. Und soll ich euch was verraten? Ich habe euch ja gesagt, die wohnten in Gosen, im Paradies, Palmen. Da brauchtest du nur einen Stock in die Erde und da wuchs eine Palme. Und wo führte Gott sie hin? In die Wüste. Freunde, in Gosen waren sie von der Wüste umgeben. Ja, aber die Wüste kannten sie nicht. Deshalb war das solch ein Schock für sie, plötzlich dort anzukommen. Sie waren nicht gleich in Kanaan. Wäre doch das Beste gewesen, ne? Gleich so nach Kanaan. Nein, Gott hat für sie einen Raum geschaffen, wo er ihnen begegnen wollte, wo er ihnen seine Größe, seine Macht zeigen wollte und wo er ihnen dokumentieren wollte, ich bin für euch da. Ich kenne eure Bedürfnisse und ich werde euch versorgen. Ich werde euch durch diese Wüste hindurchbringen ans Ziel. Hast du das auch schon mal in deinem Leben erlebt? Als Kind Gottes, als Christ in der Nachfolge? Dass sich plötzlich Dinge entwickelt haben, die dir, wie gesagt, die Sicherheit raubten. Und du das Gefühl hattest, ich gerate jetzt hier in eine Wüste hinein. In eine seelische, geistliche, vielleicht sogar körperliche durch Krankheit. Es kann passieren. Es kann passieren. Sind dann die Pläne Gottes mit unserem Leben am Ende? Nein, Freunde. Das sind die Pläne, wo Gott mit uns reden will. Das sind die Pläne, wo er uns begegnen will. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich habe ja nun mehrere Kinder, jetzt etliche Enkelkinder. Aber wenn meine Kinder gespielt haben, war die Welt in Ordnung. Wenn sie hingefallen sind, gestürzt sind, wenn sie sich wehgetan haben, war die Welt nicht mehr in Ordnung. Zu wem sind sie gelaufen? Mama und Papa sollten trösten. Und wie gut, wenn wir dieses, was dort in unser Leben hineingelegt ist, da ist ein Vater, der auf uns wartet. Amen, ja. Danke, das baut auf. Genau, da ist ein Vater, der auf uns wartet, der seine Hände ausstreckt. Und so war es mit diesem Volk. So, sie kam also dort in der Wüste an. Und vor dem Ereignis, das wir eben gleich betrachten werden mit Amalek, war sie also etliche Tage unterwegs und sie hatten nichts zu trinken. Wenn das Wasser ausgeht in der Wüste, man nichts mehr zu trinken hat, und die Zunge nur noch am Hals klebt und die Viecher, die sie dort mit hatten, auch nur noch brüllen, dann fing das Volk Israel an zu mosern und sagt, Mose, warum hast du uns hierher gebracht? Mose betete, so lesen wir dort 2. Mose Kapitel 2, die Verse 1 bis 7, und Gott gebot ihn, zeigte ihm einen Felsen, er sollte auf diesen Felsen schlagen, und dann sollte Wasser herausfließen. Und so geschah es. Aus dem Felsen floss Wasser, Ströme lebendigen Wassers. Ein ganzes Volk wurde davon, wurde der Durst gestillt und die Tiere, die mit waren, hervorragend. Das Volk hat gedacht, wow, also was für ein großer Gott. Hier können wir bleiben, hier lasst uns Hütten bauen. Ne? Diese berühmten Worte, hier geht's uns gut. Freunde, geht's uns in der Gemeinde gut? Ja, Freunde, es geht uns gut. Amen. weil Gott doch das Beste sich hat einfallen lassen. Die Gemeinde Jesu, was ist sie? Sie ist die Braut. Ihr gehört zu dieser Braut, die ihr zur Gemeinde gehört, weltweit. Und weltweit schmückt sich diese Braut, bereitet sich auf den Bräutigam vor. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? So, also, Gott hat sich nicht verspätet. Sie bekamen Wasser im Überfluss, um all ihre Bedürfnisse zu stillen. Aber, und jetzt steigt eben diese Geschichte ein, als die Israeliten bei Raphidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Es war genau dieser Platz. Es war genau dieser Platz, wo die Ströme lebendigen Wassers flossen. Und Amalek, das war ein Beduinenstamm, der dort in der Wüste wohnte. Und Freunde, die haben doch sofort mitbekommen, was da los war. Sie kamen mit der Absicht, um das Volk Israel zu vernichten. Und sie hatten eine perfide Taktik gehabt. Sie griffen immer von den Rändern an, zuerst mal die Schwachen, die Kranken, zu dezimieren. Die hatten nur ein Ziel, das Volk auszurotten. Also hat sich nichts geändert seit Tausenden von Jahren beim Volk Israel. Sie müssen das eine wissen, liebe Geschwister, liebe Freunde, dass Amalek hier für den Feind, für den Satan steht. Für den Feind, für den Satan. Und ich sage immer das eine. Ich sage immer das eine. Wenn wir uns aufmachen, wenn wir uns aufmachen, wenn wir die Sache ernst nehmen, ich darf jetzt mal zu meinem lieben Bruder gehen, dann klopft der Satan dir auf die Schulter und sagt, Mensch, du machst das aber gut. Du machst das wirklich gut. Endlich hast du mal begriffen, wo die Wahrheit ist. Nee, so macht das nicht. Er versucht, kaputt zu machen und zu zerstören. Im persönlichen Leben. Und liebe Geschwister und liebe Freunde, und so ist es auch mit der Gemeinde. Die Welt da draußen, die hat er. Die hat er. Und die dreht im Augenblick ordentlich am Rad und versucht, den Schlüssel zu finden. Und sie findet ihn nicht. Und deshalb greift er die Gemeinde Jesu an. Deshalb greift er die Gemeinde Jesu an. Die Hoffnung, die Wahrheit, die Säule der Wahrheit in dieser Welt. Wenn wir uns also fragen, ja, warum gibt es denn wieder so viel Trouble? Freunde, weil der Satan die Gemeinde Jesu ernst nimmt. So, und jetzt sind wir genau bei diesem Geschehen. Wir sind als Gemeinde Jesu und als seine lebendigen Glieder in ein geistliches Kampffeld hineingestellt. Und wir sind diesen Mächten der Finsternis nicht schutzlos ausgeliefert, sondern wie es hier steht. Kannst du mal bitte das Bild? Ja, danke. Ich habe euch hier mal so ein kleines Bild mitgebracht, das also, wie gesagt, das so ein bisschen dokumentieren soll. Die Taktik des Feindes, sagte ich euch, kaputt zu machen und zu zerstören. Sich selbst der Quelle zu bemächtigen, die Gott freigesetzt hat. Aber das Volk Gottes ist nicht schutzlos. Hier sind wir jetzt bei diesem wunderbaren Schlüssel, den Gott uns gegeben hat, den Katja vorgestellt hat, das Gebet. Das Gebet. Und es ist wunderbar, wie jetzt in diesem Text das uns ganz plastisch vor Augen geführt wird, dass Gott eine doppelte Strategie und Taktik anwendet. Mose beruft einen Josua. einen Joshua. Josua. Das ist auch der Name, den unser Herr Jesus während seines Erdelebens getragen hat. Jesus ist der griechische Name, aber in Israel hieß er entweder Josua, Joshua oder wie auch immer. Wen schickt Gott dort in den Kampf hinein? Den Joshua, den Sieger, den Befreier. Freunde, daran hat sich heute noch nichts geändert. Wer ist dort oben und betet für seine Gemeinde, für die Kinder Gottes? Unser Herr und unser Heiland. Er ist es, der diesen Kampf führt. Er ist der Garant für den Sieg. Amen, ja. Und dann geht es weiter. Und Mose, Sie wissen ja, der war schon 80 Jahre alt, also noch nicht in Rente, grandios, muss ich sagen, der also noch Kraft und Power hatte. Auch er hatte eine Aufgabe bekommen. Gemeinsam mit seinem Bruder Aaron und dem Fürsten Hur stieg er auf den Berg, ich möchte mal sagen Berg Gottes, um dort die Arme segnend zu erheben, auf das Volk. Und aus dem Segen heraus sollten sie den Sieg erringen. Warum auf dem Berg? Gott wollte damit das eine dokumentieren. Die Antwort, die ich in Sorgen, Nöten und Probleme brauche, die du brauchst, wisst ihr, wo die herkommt? Freunde, die kommt direkt vom Thron Gottes. Sie kommt von oben. Sie kommt von oben. Und Gott will sein Volk segnen. Sie kommt von oben, aber das ist das Wunderbare. Sie wird vermittelt. Durch wen? Durch die Brüder und die Schwestern. Durch sein Wort. Deshalb ist Gemeinde, Gemeinschaft so wichtig. Und das wird hier dokumentiert. Seine Arme wurden schwach, aber er hatte die Brüder dabei, die ihn stärkten, die diese Arme erhoben. Und dafür bin ich so dankbar. Das ist das große und wunderbare Geheimnis. Und vor diesem Geheimnis erzittert der Feind, erzittert die Hölle. Wenn Gemeinde Jesu durch den Heiligen Geist sich hat die Augen öffnen lassen und gesagt, wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Wir sind dazu berufen, einander zu stärken, zu ermutigen, aufzubauen. Und wenn wir schwach sind, nicht miteinander auf Finger zu zeigen, aufeinander loszugehen, zu treten, nein, zu sagen, komm Bruder, die Lösung für deine Sorgen, Nöte und Probleme, woher kommt sie? Vom Thron Gottes. Wer steht dort? Unser Herr und Heiland Jesus Christus. Geschwister, das ist eine wunderbare Taktik. Das ist eine wunderbare, herrliche, ja, Plan, den Gott hat, den Gott mit der Gemeinde Jesu umsetzen will. Er wollte es damals in der Wüste mit dem Volk. Leider hatten sie es nicht begriffen. Aber wir sind ja im Neuen Testament, Halleluja, Geschwister. Und wir haben das ja alles so verinnerlicht, dass wir von Sieg zu Sieg gehen. Ne? Der Sieg ist unser, ja. Und lasst uns deshalb unsere Häupter erheben zu unserem Herrn und Heiland. Und diesen priesterlichen Dienst, den Mose dort tat, in Verbindung mit den Brüdern, dass der wieder in unseren Gemeinden groß geschrieben wird. Und wie Katja es sagte in der Einleitung, und der Heilige Geist uns in dieses Gebet der Vollmacht und der Autorität hineinführen kann, damit Ströme lebendigen Wassers durch unser Leben fließen und in die Welt. Jesus sagt, Johannes Kapitel 7, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glauben. Geschwister, der Geist Gottes ist da. Und lasst uns gemeinsam beten, dass er in Fülle ausgegossen wird. Und was braucht er dazu? Ich komme zurück auf dieses Gleichnis von dem bittenden Freund. Leere Gefäße. Leere Gefäße. Und wenn du sagst, ich bin leer, ich bin ausgebrannt, dann kann ich nur rufen, preis dem Herrn. Diese Gefäße, nach denen sehnt sich der Herr, nach denen sehnt sich der Heilige Geist, denn die will er füllen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, und ich danke dir und ich preise dich dafür, dass wir in dir die Sicherheit, die Geborgenheit haben, dass du, Herr Jesus Christus, in deiner Gemeinde wandelst und wirkst. Und wir beten darum, dass dein Geist ausgegossen wird in Deutschland, weltweit, Herr Jesus Christus, auf deine Kirche und Gemeinde, damit sie stark wird, um dein Lob zu verkündigen in dieser Welt, die außer Rand und Band wird und deine Herrlichkeit offenbar wird. Amen.